Einen ganz herzlichen Gruß und auch zum neuen Jahr ein herzliches Grüß Gott zum 2023. Danke, dass ich auch dieses Jahr wieder bei euch sein darf. Erik hat schon gesagt, es geht um Johannes den Täufer und das, was wir als Schriftlesung gehört haben, das ist der vorausgehende Text, den ich als Predigtext, der auch in der Perikope der Landeskirche übrigens heute dran ist, ausgewählt habe. Und es gehört zusammen. Das eine, was wir vorhin gehört haben, das Zeugnis über sich selber, Johannes der Täufer, was er über sich selber sagt. Und jetzt der Text ab Vers 29, das Zeugnis des Täufers vom Lamm Gottes. Wir haben gerade gesungen, vom Lamm Gottes. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Herr Jesus, da öffne du uns jetzt die Ohren, öffne mir den Mund, rede du selber zu uns in unsere Situation hinein. Ich danke dir, dass wir dich haben dürfen. Ihr Lieben, wie kommt Johannes der Täufer zu einer solchen, im Grunde genommen gewaltigen Aussage, zu einem solchen Zeugnis über Jesus? Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Gott hat seinen einzig geborenen Sohn in unsere Welt gesandt, nicht mit sensationellen Begleiterscheinungen. Kein Donnern, keine Blitze, kein Rauch wie damals, als Gott auf den Berg Sinai herniederfuhr und Mose die Gesetzestafeln empfing. Nachzulesen im 2. Mose 19. Auch kein Orkan, kein Erdbeben, kein Feuer, wie es Elia auf dem Berg Horeb erlebte, bevor Gott vor ihm einen stillen, sanften Sausen oder Säuseln vorübergehen. 1. Könige 19. Auch keine Sonnenfinsternis, kein Verdunkeln des Himmels, wie es zum Zeitpunkt der Kreuzigung von Jesu geschah. Matthäus 27. Gottes Plan war, dass er in unsere, in die von ihm abgefallene Welt, als einer von uns, ganz als Mensch, wie wir alle auch, als Baby von einer Frau geboren, in diese Welt kommt. Das haben wir an Weihnachten nachempfunden. Auch wenn dieses Baby nicht von einem Mann gezeugt wurde, sondern vom Heiligen Geist. Und dann, als Jesus erwachsen war, da war es an der Zeit, dass er an die Öffentlichkeit trat. Und da stellt sich die Frage: Wie konnte Jesus mit seinem rechtmäßigen Anspruch, der verheißene Messias zu sein, an die Öffentlichkeit treten? Es sollte ja angenommen werden. Es sollte gehört werden. Wie kann Gott Menschen dies klar machen, die so in sich hinein verbohrt sind, in ihren Geschäften unterwegs sind? Und wir sind es heute immer noch. Wie kann Gott sie erreichen, die in eigenen Vorstellungen, ganz unterschiedlichen eigenen Interpretationen seines Wortes festgefahren waren, die so ihre Vorstellungen hatten, wie der Messias sein muss, der Verheißene, und wie er auftreten muss? Gott hat vorher Propheten berufen. Propheten, die er mit seinem Geist ausgerüstet hat, sodass sie ihn und das, was er sagt, verstehen und erkennen konnten und das auch übersetzen und weitergeben konnten. Er hat dafür gesorgt, dass es Menschen gab, die diese Propheten gehört, die sein Wort gehört und angehört haben, aufgenommen haben. Und Gott hat uns immer wieder in der ganzen Menschheitsgeschichte einen Blick in seinen Plan, in seinen Heilsplan werfen lassen. Indem er uns vorab schon sagt, was kommen wird. Ihr Lieben, das hat Gott nicht nötig. Er muss es uns nicht sagen. Das hat was mit Liebe zu tun, zu uns, zu seinen Geschöpfen. Dass er uns mit hineinnimmt in seinen Plan. So auch in diesem Fall. Lange vor der Geburt Jesu, um die 400 Jahre vorher schon, spricht er durch den Propheten Malachi, Malachi 3,23, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag kommt. Das wusste Malachi, das wussten die Juden, das wusste Gottes Volk bereits im Alten Testament, 400 Jahre vor Christus. Und auch der Prophet Jesaja hat schon verkündet in Jesaja 40, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden. Was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Warum? Denn der Herr hat's geredet. Jesus selbst hat uns bestätigt, dass diese Prophetie in Johannes dem Täufer erfüllt ist. Indem er den Jüngern antwortet in Matthäus 17, ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Und sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. Merkt ihr diese Parallele, wie es Jesu ergangen ist? So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Und da verstanden sie, die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. So viel in Matthäus 17. Johannes der Täufer, der beruft sich bei der Frage der abgesandten Priester und Leviten, ob er Elia sei, auf eine Prophetie Jesajas aus dem Kapitel 40, in dem er sagt, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Da merken wir, wie eng, verzahnt die Begebenheiten des Neuen Testaments mit dem Alten, mit der Prophetie des Alten sind. Dass es Erfüllung ist. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Auch wenn Johannes, der Täufer, die Frage verneint, ob er Elia wäre, der ja verheißen ist, beruft er sich dennoch auf Jesaja und sein Wort, indem er bezeugt, Johannes 1,23, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie es der Prophet Jesaja gesagt hatte. Ich denke, es ist verständlich, dass sich Johannes der Täufer nicht selber auf den Sockel hebt und behauptet, ich bin der Elia. Ich bin eine Stimme, die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Und umso bedeutender ist Jesu Zeugnis über Johannes den Täufer. Das, was wir vorhin gehört haben, dass er der Elia ist, der kommen soll. Ein Prophet und Ausleger sagen, dass Johannes der Täufer der letzte der großen Propheten war. Die Frage war, wie kam Johannes der Täufer dazu, eine solche Aussage, ein solches Zeugnis über Jesus auszustellen, Johannes 1, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dieser ist Gottes Sohn. Das ist ja eine gewaltige Aussage, die er nicht aus dem hohlen Bauch machen kann. Und die Antwort lautet, weil er ein von Gott für diesen Dienst berufener Prophet war. Gott hat es ihm gegeben. Gott hat zu seiner Prophetie, dass vorher der Prophet Elia kommen soll, ehe der schreckliche Tag des Herrn kommt, er also über uns richten wird, auch eine Begründung durch Maleachi geliefert, wozu Elia gesandt werden soll. Maleachi 3,24, der verheißene Prophet Elia, so heißt es dort, soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen, und das Herz der Söhne zu ihren Vätern? Offensichtlich ist das notwendig, dass Väter und Söhne nicht automatisch eins sind, sondern entzweit sind. Wie oft erleben wir das in unserer Welt? Er soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Wozu? Auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Gericht. Was heißt das mit dem Bann schlagen? Es meint, es wird nichts verschont. Es wird alles ausgerottet. Es bleibt nichts, aber auch gar nichts übrig. Es wird nichts auf die Seite geschafft. Aber Gott will nicht das Gerechte und Ungerechte gleichermaßen umkommen. Frei nach dem Motto, mitgefangen, mitgehangen. Gottes Wunsch ist ein ganz anderer. Gottes Wunsch für uns, für jeden von uns, ist die Umkehr zu ihm. Gott tut gar alles, dass wir umkehren können. Und er sendet seinen Herold voraus. Elia, Johannes den Täufer, macht Bahn für den Herrn. Er übernimmt, Jesus übernimmt unsere Schuld, er übernimmt die Folgen unserer Abkehr von ihm. Siehe, das ist Gottes Lamm, so sagt Johannes der Täufer, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Die Bibelkenner unter uns wissen, stutzen. Jesus vor Johannes dem Täufer? Wir wissen ja aus dem Lukas-Evangelium 1,36, dass Johannes der Täufer, Sohn des Priesters Zacharias und seiner Ehefrau Elisabeth, circa 6 Monate vor Jesus geboren wurde. Denn als Maria die Empfängnis bekundet hatte und zu Elisabeth ging, da war sie im 6. Monat schwanger. Oder 3 Monate. Wenn nun Johannes der Täufer in unserem Text sagt, er war eher als ich, dann könnte man vermuten, dass hier ein Widerspruch vorliegt. Aber da möchte ich auf Jesu Wort an die mit ihm streitenden Juden im Johannes 8 erinnern. Johannes 8, 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so sagt Jesus, ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist nochmal eine ganz andere Aussage, als ich war vor Johannes dem Täufer. Da ging es um Wochen. Hier geht es um Jahrhunderte. Oder in Kolosser 1, wo Paulus den Kolossern schreibt, er, Gottes Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Wie oft sind wir eigentlich nur im Sichtbaren verhaftet? Was haben wir vom Unsichtbaren eine Ahnung? Da ist Vertrauen gefragt auf unseren Herrn. Ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles, umfassend alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war vom Anfang an beim Vater vor Grundlegung der Welt. Jesus Christus war damit tatsächlich vor Johannes dem Täufer und tatsächlich auch vor Abraham. In Johannes 1,29, Johannes sieht Jesus kommen, Johannes der Täufer. Und dann sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt, diese Aussage. Im Jüdischen ist die Sprache und die Aussagen immer ganz stark mit der Geschichte des Volkes verknüpft. Der Begriff des Lammes, von dem wir auch vorhin gesungen haben. Wenn Johannes der Täufer vom Lamm spricht, das der Welt Sünde trägt, dann kam den Juden unweigerlich die Situation des Volkes bei der Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten in den Sinn. Das Passahlamm, ihr erinnert euch. Das Passahlamm, das geschlachtet werden musste und dessen Blut an die Türpfosten gestrichen werden musste, damit der Würgeengel, der die zehnte der 10 Plagen, die Tötung der Erstgeburt in ganz Ägypten ausführte, die seinen verschonte. Das Lamm musste sterben, damit die Erstgeborenen dieser Familie leben konnten. Verstehen wir den Zusammenhang, den Johannes der Täufer wie selbstverständlich voraussetzt, wenn er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt. Und damit sagt er auch prophetisch voraus, dass Jesus für unsere Schuld sterben muss. Das Lamm ist ein Opferlamm. Das Lamm geht in den Tod. Was hatten die Juden damals von ihrem Messias für eine Vorstellung? Ein Opferlamm? Befreier von den Römern, dass das Volk groß wird. Sie haben an sich gedacht, aber sie haben nicht weit genug gedacht. Gott denkt an sein Volk. Gott denkt an die Seinen. Gott denkt daran, dass es über dieses Bare hinausgeht in dieser Welt, auf die Ewigkeit hin, auf die Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Zentrale. Das ist die Hoffnung, die uns trägt. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz bewusst darauf hinweisen, dass hier steht, der Weltsünden. Hier steht nicht der Juden oder Israels Sünden oder eure Sünden. Gottes Erlösungsplan umfasst seine gesamte Schöpfung. Die ganze Welt, sichtbar, unsichtbar. Ob die Welt dann dieses Angebot annimmt und wer es für sich in Anspruch nimmt, ist dann eine ganz andere Frage. Er nimmt uns nicht die Freiheit, auch Nein zu sagen. Aber das Sühneopfer, sein Sühneopfer, ist für die gesamte Welt ausreichend. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mal ganz besonders auf Jesaja 53 hinweisen. 4-7, für wahr, so hat der Prophet Jesaja es bereits vorausgesagt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser alle Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Wieder das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Auch diese so zentrale Verheißung Jesajas auf den Messias hin kommt uns und den Juden in den Sinn, wenn wir das vom Lamm hören, von dem Opferlamm. Jetzt können wir vielleicht mit unserem ehemaligen Landesbischof Gerhard Mayer erkennen, welche Fülle von Aussagen in dem Wort Johannes des Täufers vom Lamm Gottes steckt. Gerhard Mayer hat 5 Punkte dazu notiert. Der erste, der bislang unbekannte Jesus von Nazareth, ist der verheißene Messias. Die ganzen Prophetien weisen auf Jesus hin. Und Jesus bezeugt selber. Und Johannes bezeugt es. Das zweite, als der wahre Messias muss er sterben. Und zwar als Opfer für die Sünden der Welt. So ist die Aussage des Johannes des Täufers zugleich auch eine Aussage, eine Prophetie der Passion Christi, des Leidens Christi. Wenn er vom Lamm Gottes spricht. Und das dritte, dieser Sühnetod Jesu ist das göttliche Mittel zur Reinigung, zu unserer Reinigung von unseren Sünden. Der vierte Punkt, er bewahrt uns vor dem Untergang. Er bewahrt uns vor dem Untergang im Strafgericht Gottes, das kommen wird. Freiheit hat was mit Verantwortung zu tun, der wir uns stellen müssen. Er bewahrt uns vor dem Untergang im Strafgericht Gottes. Und als letzten und fünften Punkt, zugleich führt der Tod Jesu zu einer umfassenden Erlösung bis hin zu einer Neuschöpfung. Offenbarung. Und nach dieser in jeder Hinsicht hin großartigen Aussage untermauert und begründet Johannes noch seine Aussage im Vers 31, Johannes 1, 30. Damit er Israel offenbart werde. Darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Das war ja die Frage am Anfang, wie kann denn Gott, wie kann Jesus jetzt in die Öffentlichkeit reden und diesen Messias-Anspruch den Menschen deutlich zu machen. Dazu ist Johannes gekommen und zu predigen, zur Umkehr, damit Jesus Israel offenbart wurde, uns offenbar wurde, zu taufen mit Wasser. Die Taufe mit Wasser erinnert an Reinigung, an Waschung. Das alte Leben, die bisherigen Wertmaßstäbe sollen abgewaschen werden, wie Schmutz. Ich soll gereinigt sein, bereit für den Weg des Herrn, nicht mehr meine eigenen Wege und Werte sollen gelten. Das ist das Bekenntnis bei der Taufe mit Wasser. Ich will mich neu ausrichten auf Jesus. Bereitet den Weg des Herrn. Johannes hat die Menschen zur Umkehr getauft. Jesus, der Messias, Jesus Christus, tauft mit dem Heiligen Geist. Welche Bedeutung hat die Taufe, die durch Jesus geschieht, gegenüber der Taufe des Johannes? Die Taufe des Johannes, die Taufe mit Wasser, bekundet mein Ja zu meiner Umkehr, zu meinem neuen Leben mit Jesus. Dieser Bekundung müssen Taten folgen. Die Taufe Jesu mit dem Heiligen Geist unterstreicht das göttliche Ja zu uns. Und Gott hat die Taten bereits vollbracht. Gott schenkt jedem, der sein Leben Jesus übergibt, den Heiligen Geist seit Pfingsten. Das war im Alten Testament nicht so. Da haben es auserwählte Propheten, Menschen, haben den Geist für eine Zeit bekommen, um in bestimmten Situationen Dinge zu erkennen, die Gott ihnen offenbaren wollte. Gottes Geist darf nun jeder empfangen, der ein Leben mit Jesus führt. Durch den Heiligen Geist wird unser Erkennen viel weiter. Wenn Gottes Geist unseren menschlichen Geist durchdringt, dann wird unser Horizont viel, viel breiter, viel höher. Dann wird unser Erkennen tiefer, als dies mit unseren menschlichen Sinnen jemals möglich ist. Gott nimmt uns mit hinein in seine Sicht der Dinge. Und der Apostel Paulus drückt dies in seiner Fürbitte für die Gemeinde in Ephesus im Epheser 3 so aus. Deshalb beuge ich, so schreibt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt. Im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. An dem inwendigen Menschen stark zu werden. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und begründet seid. Ich habe da immer dieses Bild vom Baum in der, eines alten Baumes im Sinn, wo man nur den Stamm und die Krone sieht, aber welches Wurzelwerk da drin ist. So wer auch schon mal einen Baum versucht hat rauszureißen, der weiß, wie das verhaftet ist. In der Liebe Christi eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Wer jetzt von euch in Physik aufgepasst hat, der weiß, dass wir in einer dreidimensionalen Welt leben. Was will denn hier Paulus sagen? Breite, klar, Länge, Höhe, Tiefe. Und er fährt fort. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist mehr als das, was wir in unserer Welt, in unserer dreidimensionalen Welt erkennen können. Vor allem die Liebe. Aber die Tiefe, die Gott hat. Gott hat viel mehr, als wir erkennen können. Viel mehr als die breite Länge und Höhe. Er hat eine Tiefe, die er uns in unserem Leben schenken möchte. Johannes der Täufer hat gesehen und erlebt, entsprechend der gegebenen Verheißung Gottes, auf wen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Johannes der Täufer hat bezeugt, der mit Heiligem Geist tauft, unser Herr Jesus Christus, das ist der, den er am Jordan taufen hat dürfen. Da hat er diese Taube, wie den Heiligen Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren sehen. Und so hat er es gesehen. Dieser ist Gottes Sohn. So kommt er zu dieser enormen Aussage. Dieser ist Gottes Sohn. Nicht dieser könnte Gottes Sohn sein. Oder ich denke, dieser ist Gott. Dieser ist Gottes Sohn. So sein Zeugnis an die, die bei ihm waren. Und genauso sein Zeugnis an uns heute. Und das, ihr Lieben, lasst in uns tief hineinfallen. Dass uns das stets bewusst ist. Gott will uns nicht nur die Breite, die Höhe, die Länge, sondern er möchte uns Tiefe, er möchte uns seinen Geist geben. Und wir dürfen in diesem Wissen ihm dankbar sein. Und so segne euch Gott der Allmächtige in diesem neuen Jahr. Amen.